Und nun, so spricht der Herr, dein Schöpfer, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Jesaja 43, Vers 1. Der Wochenspruch für die kommende Woche enthält einen der bekanntesten und bedeutendsten Taufsprüche. Fürchte dich nicht. Das ist eine Hauptaussage, die wir mit der Taufe verbinden. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Sei befreit von aller Angst im Leben und im Sterben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ja, genau darum geht es in der Taufe. Wir werden bei unserem Namen gerufen. Wir sind gemeint. Mit unserem Namen als einzelner und einmaliger Mensch. Manche kommen sogar mit dem Missverständnis, dass wir auf unseren Namen getauft werden, dass wir unseren Namen in der Taufe richtig empfangen. So spielen es Kinder manchmal, wenn sie ihre Puppe taufen. Ich möchte heute einen Schritt hinter das Hören auf diesen Vers als klassischen Taufspruch zurücktreten. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Bin ich hier überhaupt gemeint? Zu wem wird hier gesprochen? Worauf zielt dieses Wort? Es ist die Gefahr, wenn wir einen einzelnen Vers aus der Bibel herausnehmen, dass die Aussage des Satzes plötzlich wie im luftleeren Raum hängt und seine Richtung verliert. In Jesaja 43, Vers 1 wird der Adressat dieses Verses genannt und genau bestimmt. Und nun, so spricht der Herr, dein Schöpfer, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Es ist das Volk Israel, hier benannt nach dem alten Stammvater in Vorzeiten, Jakob, dem Sohn Isaaks. An ihn wird erinnert, indem sein Name genannt wird. All die Geschichten von Abraham bis zu Josef klingen in diesem Namen an. Gesprochen werden die Worte: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Nicht zu einer Einzelperson, so wie in der Taufe, sondern zum ganzen Volk Israel. Zu hören ist der Vers in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Fürchte dich nicht, diese Zeit soll bald zu Ende gehen. Das ist die Botschaft des Propheten an das Volk Israel ab Jesaja 40. Mit diesem Kapitel beginnt ein neuer Abschnitt. Er setzt Jahrzehnte nach den Ereignissen von Jesaja 1 bis 39 an. Waren diese ersten 39 Kapitel erfüllt von Unheilsweissagungen und Klagen gegenüber dem Volk Israel, bestimmen nun Heilsweissagungen die Kapitel. Ein zweiter Jesaja, etwas unbeholfen Deutero-Jesaja genannt, kündigt den Menschen im babylonischen Exil an, dass ihre Zeit in der Fremde zu Ende geht. Der Perserkönig Kyros hat das babylonische Reich erobert. Die Israeliten dürfen zurückkehren in die Heimat. Gott wird sie zurückführen, wie einst das Volk Israel durch die Wüste. Vielleicht wird das Volk Israel hier mit dem alten Stammvater Jakob benannt, um sie an ihre Identität zu erinnern. Denn viele Judäer hatten im Laufe der Jahre gute Positionen in der babylonischen Gesellschaft eingenommen. Sie waren zu Reichtum und Wohlstand aufgestiegen. Diesen Namen zu nennen, soll womöglich das Bewusstsein wecken, wer diese Menschen sind. Eine Gemeinschaft von Menschen, die Gott gerufen hat und die er durch die Zeiten begleitet. Gott hat sie auch hier nicht aufgegeben, im erzwungenen Leben in der Fremde. Wer sich in diesem Leben eingerichtet und damit abgefunden hat, soll geweckt werden. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich erinnere dich daran, wer du bist. Du bist ein Kind aus dem Volk Gottes. Du bist ein Teil des Volkes, das ich aus Ägypten, aus der Gefangenschaft und aus der Sklaverei geführt habe. Und ich werde es wieder tun. Ich habe dich erlöst. Du gehörst zu mir. Für die Menschen damals war der Name nicht nur eine willkürliche Bezeichnung, so wie man ein Verkehrsschild benennt, das auch eigentlich ganz anders heißen könnte. Im Namen ist präsent, wer mit diesem Wort benannt und angerufen wird. Das Wesen, die Kraft und Energie dieser Person, sie sind in diesem Namen gegenwärtig. Jeder einzelne Mensch im babylonischen Exil soll sich so angesprochen fühlen. Du gehörst zu Jakob. Du bist Israel. Vielleicht bist du niedergeschlagen. Du fühlst keine Identität, keine Heimat. Als Fremder, so erlebst du dich, gefangen und ohne Perspektive. Du gehörst zu Jakob, zu Israel. Ich nenne dich so, wie dich schon seit Jahrzehnten niemand mehr genannt hat. Das Volk Gottes lebt und du gehörst dazu. Vielleicht hast du längst vergessen, dass du ein Kind Israels bist. Du hast dich gut eingelebt, du hast dich arrangiert mit den herrschenden Verhältnissen in der Fremde. Du bist ein Nachkomme Jakobs. Du gehörst zu Israel, zum Volk Gottes, das bald zurückkehren wird. Du wirst gebraucht. Die anderen brauchen dich mit deinen Fähigkeiten. Ich nenne dich bei deinem Namen. Du gehörst zu mir. Die Worte in diesem bekannten Taufspruch verändern Wirklichkeit. Sie schaffen etwas Neues. Einzelne Menschen verbinden diese Worte zu einem besonderen Volk, zum Volk Gottes. Auf diesem Hintergrund bekommt der beliebte Taufspruch aus Jesaja 43 seine Erdung. Wenn wir ein Kind, einen Jugendlichen, einen Erwachsenen taufen, so nennen wir den Namen Gottes. Auf den Namen des dreieinigen Gottes wird sie oder wird er getauft. Gott selbst ist in diesem seinem Namen in diesem Augenblick gegenwärtig. Dieser Mensch wird der Fürsorge und dem Schutz Gottes anvertraut. Und wenn wir sagen, dass Gott diesen Menschen bei seinem Namen gerufen hat, drücken wir Zuversicht aus, dass Gott ihm seine Nähe schenkt, ihn kennt. Es ist ein besonderer Gott. Es ist der Gott Israels. Ein Gott, der sich mit dem Leben und mit dem Schicksal dieses kleinen Volkes unlösbar verbunden hat. Das macht seine Identität aus. Und wir sind nur gemeint, weil wir im Leben, im Sterben und Auferstehen Jesu mit in diese Gemeinschaft hineingeholt werden. In einer Zeit, in der sich der Antisemitismus immer deutlicher und lautstärker in der Mitte unserer Gesellschaft zeigt, müssen wir es betonen. Jeder Täufling, jedes Gemeindeglied in einer christlichen Gemeinde gehört mit in diesen breiten Strom der Geschichten, die mit Abraham und Jakob begonnen haben. Der Gott der Bibel ist und bleibt der Gott Israels. Er hat sich selbst gebunden an dieses Volk und an seine Geschichte. Es sind unsere nächsten Geschwister, und niemand, die oder der getauft wird, wird nur für sich allein getauft. Wir sind alle Teil dieser Gemeinschaft, die Gott schafft, die er durch die Zeit trägt und erhält. Gerade aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel bekommen wir die richtige Perspektive für unser Leben. Denn dieser Ruf, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst zu mir. Dieser Ruf mündet eigentlich in eine angemessene Reaktion. Erstaunen. Dann noch mehr Staunen. Immer erneutes Staunen. Und schließlich Dankbarkeit. Erstaunen darüber, dass überhaupt ich gemeint bin. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Warum ich? Warum bin ich gemeint? Vielleicht betrachten wir heute die Taufe als selbstverständliche Lebensversicherung, als Restabsicherung für ein eigentlich ganz gut geordnetes Dasein. Wenn wir ein Kind bekommen, setzen viele es als eine Selbstverständlichkeit voraus, dass alles gut wird, gesund, behütet und beschützt. Wir sehen unser Leben selbst als etwas an, das selbstverständlich unter einem guten Stern steht. Und es ist etwas ganz Besonderes, denn wir sehen die Welt ja immer nur aus unserem eigenen Blickwinkel. Unglück, Krankheiten, Pech, Katastrophen, das gibt es. Aber erleiden müssen es meist die anderen, wir hoffentlich nicht. Und damit der Schutz auch dafür gewährleistet ist, für diese unwahrscheinlichen Zufälle, da gibt es noch die Taufe. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Eigentlich ist die angemessene Reaktion darauf unbändiges Staunen, dass wirklich ich gemeint bin. Und dass ich mich nicht fürchten muss in meinem Leben. Ich, kleines Wesen, mitten in einer Welt, in der es an jeder Ecke Gelegenheiten gibt, in Elend zu geraten, in Einsamkeit zu fallen oder im Unglück zu versinken. In einer Welt, in der mich das Leid in jedem Moment treffen kann, wie alle anderen, da werde ich bei meinem Namen gerufen und da bin ich gemeint. Da werde ich getröstet. So kann ich mich festhalten daran, ich bin getauft. Das ist wunderbar. Es ist herrlich. Und es entfaltet seine Kraft selbst dann, wenn ich in Traurigkeit oder ins Unglück stürze. Erst von diesem dankbaren Staunen her, dass ich gemeint bin, beginnen die Worte der Reformatoren zu leuchten. Sie haben dazu geraten, wenn es dir schlecht geht, dann halte dich daran, du bist getauft. Gott ist bei dir. In seinem Sermon von der Bereitung zum Sterben schreibt Luther: Zum Fünften soll man ja zusehen mit allem Ernst und Fleiß, dass man die heiligen Sakramente hochachte, sie in Ehren halte, sich frei und getrost darauf verlasse und sie gegen Sünde, Tod und Hölle so in die Waagschale werfe, dass sie weit darüber ausschlagen, und dass man vielmehr mit den Sakramenten und ihren Kräften sich befasse als mit den Sünden. Dieses Hochachten, dieses in Ehren halten, kann man an jedem Tag üben. Vor allem an den Guten. Man kann es üben im Staunen. Ich bin bei meinem Namen gerufen. Ich gehöre in diese Gemeinschaft, die Gott durch die Zeiten führt. In Glück und Unglück, in Freude und in Traurigkeit. Man kann es üben im Danken, im Nennen seines Namens, auf den ich getauft bin. Danke Gott. Danke, dreieiniger Gott. Wenn es dann nötig wird, dann sind uns diese Worte und ihre Wirkung vertraut. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Amen.